Mit dem, was hier geschah, erreicht das Glaubensleben Abrahams seine Krönung. Für uns fast unfassbar, unbegreiflich, was hier geschieht. Aber beginnen wir am Anfang. Ich habe das überschrieben, völlige Hingabe. Und als erstes sehen wir, Gott will wissen, was in uns drin ist. Und als zweites, wahre Anbetung kostet viel. Und als drittes sehen wir dann, was Abraham nicht tun musste, tat Gott. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, und jetzt wird das noch so richtig hervorgehoben, deinen einzigen Sohn, der dir ans Herz gewachsen ist. Also nimm den, den du besonders lieb hast, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Das ist etwas Ungeheuerliches. Abraham hatte nichts weniger zu tun, als seinen geliebten Sohn zu nehmen, auf den er 25 Jahre lang gewartet hat, um ihn zu töten. Denn Opfern hieß nichts anderes als töten. Das war übrigens nichts ganz Unübliches. Man kannte das Menschenopfer und das Kinderopfer in jener Zeit. Doch es ist trotzdem fast nicht zu begreifen. 25 Jahre wartete Abraham, bis er den Sohn bekam, dem ihn Gott versprochen hatte. War denn das nicht Prüfung genug? Hat ihn Gott dann nicht schon genug getestet in dieser langen Zeit? Wir würden das schon so sehen, aber unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken und unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Wir würden sagen, dass es absolut überflüssig ist, so ein Test. Gott stellt ihn auf die Probe, er testet den Abraham. Wir würden sagen, es ist überflüssig. Gott kennt ja unser Herz, er weiß, wie es in uns drin aussieht. Also, was soll das mit dieser Probe, mit diesem Test, warum braucht es den? Was stimmt? Ist, dass Gott unsere Herzen sieht. Aber ob wir das, was wir sagen und was wir vertreten, wirklich mit unserem ganzen Glauben, mit unserem ganzen Sein leben, das muss erst noch bewiesen werden. Jesus selbst sagte seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. In unseren Köpfen sind wir zu vielem fähig, aber wie sieht es dann mit der Ausführung aus? Sind wir in der Praxis dieselben Glaubenshelden wie in der Theorie? Gott will das wissen. Er will wissen, ob Abraham ihm voll und ganz vertraut, auch wenn er ihn in eine vermeintliche Sackgasse führt. Gott will wissen, was im Abraham drin ist. Ein ganz einfachen Bild. Gott setzt uns manchmal in solche Situationen, weil er wissen will, was da rauskommt. Ob die frommen Worte und Gedanken, die wir so haben und hegen, und wo wir alles wissen, wie das läuft, ob das, wenn es um die Sache geht, auch das rauskommt, was wir erzählen. Sozusagen wie, wenn ich auf die Zahnpastatube drücke, dann sehe ich dann erst, ob Zahnpasta rauskommt oder nicht. Das sieht man bei uns auch oft erst dann, wenn wir wirklich unter Druck sind, was da rauskommt. So handelt Gott in unserem Leben, da bin ich zutiefst überzeugt, bis heute. Manchmal denke ich, und da bin ich fest überzeugt, will Gott sehen, ob unser propagierter Glaube auch handelnder Glaube ist. Er will wissen, ob wir fromme Schwätzer sind oder ob wir das tun, was wir vertreten, was wir glauben und was wir denken. Er will wissen, ob wir integre Persönlichkeiten sind, die tun, was sie vertreten. Und Jesus erzählt diesbezüglich eine Geschichte von einem Mann, der zwei Söhne hatte. Und dann sagte dieser Mann zu meinem Sohn, geh heute in den Weinberg, um dort zu arbeiten. Der Sohn sagt sofort, bereitwillig, ja, ich will nicht. Und später aber überlegt er sich's dann und dann denkt er, ach komm, ich gehe doch. Und er geht in den Weinberg und arbeitet. Dann sagt der Vater das dem zweiten Sohn und der sagt dann ganz ehrerbietig, ja Herr, ich will gehen. Aber er geht nicht. Und jetzt fragt Jesus, wer von den beiden hat nur nach dem Willen des Vaters gehandelt, ist klar. Der Nein gesagt hat, aber mit seiner Tat Ja. Und nicht der mit seinem Mund Ja gesagt hat und mit seiner Tat Nein. Es ist offenbar so, dass Gott uns manchmal in solche Prüfungen führt, und zwar nicht um uns zu Fall zu bringen, sondern um unseren Glauben zu stärken, um uns weiterzubringen. Er möchte sehen, was wir wirklich glauben. Und ich denke, jeder, der schon länger Jesus nachfolgt, kennt solche Situationen im Leben, wo ihn Gott herausgefordert hat, zu entscheiden, ob jetzt er so handelt nach dem, was er glaubt, oder nach dem, wie es am einfachsten ist. Und manchmal ist es so, dass wenn wir nicht das tun, was wir eigentlich wissen, was Gott möchte, dass wir tun, dass wir auf der anderen Seite wie überschwappen, fromm überschwappen. Wisst ihr so? Das ist ein Kompensationsverhalten. Also ich lüge zum Beispiel, ich betrüge, aber um das dann zu überdecken, um für mich auch ein gutes Gefühl zu haben, überschwappe ich auf der anderen Seite so geistlich, dass es allen anderen neben mir fast übel wird, weil das so daherkommt. So fast unwirklich. Aber es ist nur ein Versuch zu überdecken, was ich nicht bereit bin zu leben im Glauben. Und wenn ich nicht bereit bin zu leben, dann muss ich es halt herbeischwatzen. Ist ein bisschen einfacher vielleicht auf Anhieb, aber es bewährt sich nicht. Mit Worten sind wir zu vielem fähig, aber wie steht es mit unseren Taten? Und das möchte Gott wissen. Ein Christ in Südchina hatte auf einer halben Höhe so ein Berghang, ein Reisfeld. Während der Trockenzeit benutzte er das Tretrad, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld hinaufzupumpen. Also es war keine elektrische Pumpe, er war da der Motor. Unterhalb von ihm lagen zwei Felder seines Nachbarns. Und eines Nachts durchstach dieser Nachbar den Wall, den Erdwall, der diese Felder trennte, und er ließ das Wasser auf seine Felder laufen. Da musste er selber nicht treten und dann hat er auch sein Land bewässert. Als der Christ dann den Wall wieder flickte und neues Wasser heraufpumpte, machte der Nachbar wieder dasselbe und so ging das 3 bis 4 Mal. Darauf sprach sich der Christ mit anderen Christen, besprach er sich und sagt, ich habe versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben, aber ist das richtig? Nachdem sie gemeinsam darüber gebetet hatten, meinte einer von ihnen, wenn wir bloß immer versuchen, das Richtige zu tun, sind wir sehr armselige Christen. Wir müssen mehr tun als nur das, was recht ist. Am nächsten Morgen pumpte dann dieser Christ Wasser für beide Felder des Nachbarn, zuerst am Morgen. Und am Nachmittag pumpte er Wasser für sein eigenes Feld. Darüber war sein Nachbar so erstaunt, dass er begann, nach dem Beweggrund zu diesem Verhalten von diesem Mann zu forschen. Und schließlich fand er selbst zu Christus. Dieser Christ hat nicht nur das Richtige gemacht, zu was er das Recht hätte, sondern er hat nach anderen Kriterien gehandelt. Sind wir uns bewusst, dass Gott dich und mich ab und zu prüft, ob wir ihm wirklich ganz und gar vertrauen? Abraham macht sich auf den Weg. Er beeilt sich sogar, ist ja ganz verwunderlich. Am Morgen früh steht er auf. Er schläft nicht aus und denkt, oh, das muss ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, was mir jetzt Gott da gesagt hat. Sondern er steht früh am Morgen auf, macht das Holz bereit, nimmt zwei Knechte mit und macht sich auf den Weg, eine 3-Tages-Reise, 85 Kilometer von Beersheba in das Gebiet Moria. Und dann, als sie in das Land Moria kamen, sagt er zu den beiden Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, dann kommen wir wieder zurück. Wir. Also Isaak und ich. Er will sich vor Gott niederwerfen, sagt er. Das heißt, er will Gott dort anbeten. Dann laufen sie so, Vater und Sohn. Der Sohn trägt das Holz, der Vater das Messer und das Feuer. Dann sagt Isaak zum Vater, du Vater, wir haben alles dabei. Feuer, Holz, Messer. Aber sag mal, wo ist das Opfer? Wo ist denn das Lamm? Und Abraham sagt ihm, Gott wird uns schon eines zeigen. Er hoffte offenbar bis in letzte Minute, dass Gott ein anderes Opfer schicken würde. Er hoffte bis zur letzten Minute, dass er seinem Sohn nicht sagen muss, was er jetzt eigentlich tun sollte. Es kam leider nicht so weit. Gott ließ es bis zum Äußersten kommen. Abraham musste seinem Sohn doch noch erklären, dass er geopfert werden würde. Übrigens, das ist das, was Gott auch seinem Sohn erklären musste. Er musste Isaak sagen, was er jetzt mit ihm vorhat. Er musste Isaak binden und auf diesen Altar legen. Und Isaak hat das mitgemacht. Er war bereit dazu. Und nun greift Abraham zum Messer und ist im Begriff, seinen Sohn zu töten, um nachher dieses Feueropfer zu bringen. Ein absolut schreckliches Bild. Ein Vater, der seinen geliebten Sohn tötet. Warum hat Abraham so gehandelt? Warum hat er sich nicht geweigert? Diese Frage wird im Neuen Testament beantwortet im Hebräer. Hebräer Kapitel 11, Verse 17 bis 19. Da heißt es, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber Abraham hatte die Zusage, die Gott ihm gemacht hatte, aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Also war nicht alles, was Gott dem Abraham versprochen hatte, an diesen Isaak gebunden? Wie kann er ihn jetzt bereit sein zu opfern? Dann ist ja alles zunichte. Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, sein einziger Sohn zu opfern, steht alles im Neuen Testament, was ich lese. Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Abraham war so fest überzeugt, dass Gott das, was er versprochen hat, auch in Bezug auf Isaak, dass er das halten wird, dass er es nicht als seine Aufgabe sah, Gott nun zu belehren und ihm zu sagen, du machst jetzt etwas ganz Falsches, sondern er glaubte, selbst wenn ich jetzt Isaak opfere, wird Gott ihn mir vom Tode wieder erwecken. Wie er auch immer das macht, er wird es machen. So vertraute er ihm. Er gehorchte, wie er seinen Knechten sagte, als sie sich zur Opferstätte begaben, das hat er getan, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, um ihn anzubeten. Das ist die höchste Form der Anbetung Gottes. Das zu tun, was Gott möchte, auch wenn es mir nicht sofort einleuchtet. Anbetung, wie es die Bibel versteht, erschöpft sich nicht im Singen und Lesen von anbetenden Texten. Das ist auch ganz wichtig und nötig. Ich habe gar nichts dagegen. Gott liebt es, wenn wir ihn mit unseren Liedern und Worten anbeten und ehren. Doch hat Anbetung genauso viel damit zu tun, dass ich das tue, was Gott gefällt. Anbetung, sage ich etwas ganz Unpopuläres, Anbetung ist schlicht und ergreifend nichts anderes als Gehorsam. Gehorsam Gott gegenüber. Wer Gott nicht gehorsam ist, betet Gott nicht an. Und wer nicht gehorsam ist, der kann Gott anbeten mit Liedern und Texten, solange er will. Das ist alles Schall und Rauch, Gott lässt dich nicht betrügen. Das muss miteinander verbunden sein. Anbetung hat im Wesentlichen mit Gehorsam zu tun. Der Glaube übergibt das Beste Gott und hält nichts zurück. So sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Im letzten Moment gebot Gott Einhalt. Für Abraham bestimmt die erlösende Stunde seines Lebens, als er abgehalten wurde, seinen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Gott hat tatsächlich ein Opfer ersehen, wie er gehofft hatte. Einfach etwas später, als er gehofft hatte. Aber Gott hat Einhalt geboten, und damit möchte ich noch so nebenbei sagen, hat Gott ein für alle Mal etwas ganz klar gemacht. Menschenopfer will er nicht. Das ist das, was uns dieser Abschnitt auch lehrt. Menschenopfer will er nicht. Das ist auch ein Zeichen an alle Kulte um Abraham herum. Gott will keine Menschenopfer. Das einzige Menschenopfer, das Gott je akzeptierte, war sein eigener Sohn. Und sonst kennt die Geschichte Gottes, die Geschichte Israel, nicht an einer einzigen Stelle je einmal ein Menschenopfer. Das hat Gott hier ganz deutlich gemacht. Also wenn jemand von euch die Aufgabe meint, zu erhalten, sein Kind zu opfern, dann kann ich heute euch sagen, dann habt ihr irgendwie einen Gehörschaden, habt ihr irgendetwas Falsches gehört. Dieser Auftrag wird Gott niemandem von uns geben. Niemandem. Gott wird uns Aufgaben geben, die uns schwerfallen, die uns Überwindung kosten, aber das wird er nie und nimmer je einem Menschen geben. Dieser Auftrag kommt nie von Gott. Es gibt ja manchmal Leute, die fühlen sich irgendwie besonders berufen, verrückte Sachen zu tun und Gott dann da ins Spiel bringen. Das ist ein für alle Mal geklärt. Im letzten Moment hatte Gott hier eingegriffen. Abraham musste diesen Weg gehen, wie durch einen dunklen Tunnel, ohne zu wissen, wann das Licht anbricht. Er hatte keine Ahnung. Wir bewundern oft Menschen, die Großes vollbracht haben. Wir bewundern, was sie alles erlebten. Wobei Wir müssen auch ganz nüchtern sein. Wenn wir auch das Leben von Abraham betrachten, so sind die besonderen Ereignisse auf sein Lebensalter hingesehen relativ bescheiden. Also er hat nicht jede Woche ein Riesenerlebnis gehabt. Sonst hätte schon die Geschichten über Abraham würden schon allein Bibliotheken füllen. Also es hat viel mit Geduld und Warten zu tun. Eben 25 Jahre, bis er seinen Sohn bekommen hat. Ausharren, Vertrauen. Aber wir haben dann so diese Tendenz, dass wir Leute, die Großes erleben mit Gott und Großes erreicht haben, ich habe auch nichts dagegen, wenn man die bewundert, die haben auch wirklich was getan, aber man sieht dann nur die Erfolge, die Spitzen. Und ist dann vielleicht innerlich ein bisschen neidisch und sagt, ja, warum passieren mir nicht alle diese Dinge? Aber da möchte ich fragen, was hast du für einen Preis bezahlt? Ihr könnt sehen, wo ihr wohl Menschen, die im Reich Gottes Hervorragendes geleistet haben, die sind durch tiefe Täler hindurchgegangen. Die kennen diesen Tunnel, durch den Abraham ging. Die haben einmal losgelassen. Die haben einmal etwas preisgegeben. Und nachher sagt man, ja, was die alles haben und weiß ich was. Aber man vergisst, was sie einmal losgelassen haben. Man meint immer, es kommt alles einfach so leicht, ohne Hingabe. Und damit verbunden, ohne persönliche Opfer erleben wir Gott nicht in seiner Größe und Allmacht. Als Sofa-Christen werden wir keine großen Erfahrungen machen, wie Gott wirkt und zu was er in der Lage ist. Ihr wisst ja, wie Sofa-Christen sind, oder? Die sitzen in einem bequemen Sofa und gucken, was die anderen tun. Und dann wissen sie immer, was die anderen falsch machen. So im Kopf haben sie die ganzen Theorien vom Glauben. Die wissen immer. Das ist, oder man kann auch sagen, Stadionchristen, oder? Die sitzen ins Fußballstadion und gucken dem Match zu und wissen immer, was der Trainer falsch gemacht hat und was der Stürmer falsch macht und wie man es besser macht. Aber wenn man denen einen Ball an den Fuß gibt, dann kriegen die den nicht einmal in die Nähe des Tores. Das sind so diese Sofa- und Stadionchristen. Die meinen, der Glaube ereignet sich virtuell. Nein, der Glaube ereignet sich nicht virtuell. Der Glaube ereignet sich in Fleisch und Blut, in dem, dass ich Dinge tue. Und ereignet sich in dem, dass ich Dinge loslasse und preisgebe. Wir lassen alle nicht gerne los. Also wenn wir große Menschen sehen, die etwas erreicht haben, dann bitte seid nicht einfach neidisch, sondern guckt genauer hin, was die zum Teil durchlebt haben. Welche Stunden sie kennen, wo sie geweint haben. Stunden, wo sie nicht gewusst haben, ob sie überhaupt stehen bleiben oder nicht. Man stellt sich das immer so vor, dass die Helden einfach so eben mit dem, wie unsere Gesellschaft so instant, alles geht schnell und quick. Nein, so geht das Leben nicht. Und auch das christliche Leben nicht. Gott will uns zur Reife führen und nicht zu Wundertüten machen, die dauernd erzählen können, wie viele Wunder sie jeden Tag erleben. Sondern Gott will uns zu reifen Persönlichkeiten machen. Und deshalb fordert Paulus auch die Christen in Rom heraus. Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es ist das Opfer unseres Lebens, die Hingabe an unseren Schöpfer, der uns erlöst hat. Bist du bereit dazu? Zu einem Glaubensleben, das sich hingibt, ein Glaubensleben, das auch wieder mal bereit ist, loszulassen, ein Glaubensleben, das die Herausforderung annimmt, etwas zu tun, was vielleicht andere sagen, das ist verrückt, auch wenn es Christen sagen. Aber dass ich einmal das Verrückte tue. Ich habe das schon mal erzählt, aber jetzt kommt mir das wieder in den Sinn, deshalb erzähle ich es nochmals. Ich habe das mal erlebt mit einem mit Bekannten, die wollten eine Ausbildung machen, eine theologische, für den vollzeitlichen Dienst. Dieser Mann hat alles getan, wirklich. Der hat die Matura nachgeholt, damit er dann studieren kann. Und dann hat er eine Ausbildungsstätte gesucht, die hat er auch bekommen, hat er auch gesehen, hat ihm gefallen soweit. Er hat sogar das Geld zugesprochen bekommen aus der Gemeinde. Und dann plötzlich, und da hat er das mit Gott sogar abgemacht, wenn so viel kommt und so viel zusagt, und ich war schon erstaunt, dass so viel zusammengekommen war. Ich sagte, hey, super, wie der Herr das bestätigt. Und am Schluss hat er gesagt, ich gehe nicht. Weil immer noch zu viele Unsicherheiten sind. Da habe ich ihm gesagt, guck mal, wenn du einmal in einer Gemeinde arbeiten möchtest, dann musst du lernen, auf Gott zu vertrauen, und du kannst nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit irgendetwas tun. Wie willst du eine Gemeinde führen ins Vertrauen zum Herrn, wenn du selber nicht bereit bist, einfach einmal, auch wenn nicht alles stimmt, zu gehen und zu vertrauen, dass Gott dann schon noch das tut, was noch zu tun ist? Er hat es nicht getan. Schade. Wenn wir Gott erfahren möchten, dann müssen wir auch einmal, auch als Schweizer, die sich gewohnt sind, alles zu versichern, müssen wir auch wieder mal den Mut haben, alles loszulassen und Gott zu dienen und ihn zu ehren, ihn anzubeten. Natürlich, wenn wir merken, dass Gott was von uns fordert. Aber meistens oder oft ist es so, dass wir merken, Gott fordert etwas von uns. Wir gehen aus einer Predigt, finden das vielleicht, ja, das war eine super Predigt, jetzt schlafe ich mal 5 Wochen drüber. Und dann kann ich ja meine Entscheidungen treffen, und nach 2 Tagen weißt du schon nicht mehr, was in der Predigt gesagt wurde. Ja, so kann man nicht Nägel mit Köpfen machen. Was Abraham nicht tun musste, das tat Gott mit seinem Sohn. Übrigens liegt das Land Moria dort, wo Jerusalem liegt, dort, wo Jesus nachher gekreuzigt wurde. Das ist doch Perfektion Gottes. Dass er genau dieses Geschehen, genau an dem Ort geschehen lässt, hunderte von Jahren bevor Christus dort gekreuzigt wird und so ganz deutlich macht, was er zeigen möchte. Nämlich dieses Geschehen in Moria ist prophetische Handlung im Blick auf das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde. Diese völlige Hingabe Abrahams und Isaaks an Gott erleben wir nun am Kreuz. Es ist die Botschaft der völligen Hingabe Gottes an uns Menschen. Denn Gott, der Vater, musste seinem Sohn erklären, dass er in diese Welt kommen sollte, um für uns zu sterben, und dass das Jesus nicht leicht gefallen ist. Das wissen alle, die die Bibel kennen. Das schon gelesen haben, was in Gethsemane geschehen war. Die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott bewegte Abraham dazu, Gottes Anweisungen zu befolgen und sein Liebstes zu geben. Die Liebe Gottes zu uns Menschen bewegte Gott dazu, sein Liebstes zu geben. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, der Liebesbeweis Gottes schlechthin ist zu uns Menschen? Es ist die Liebe Gottes zu uns, die das getan hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und Paulus schreibt den Christen in Rom: Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott erwartet von uns nicht einfach völlige Hingabe, ohne dass er selbst etwas tun würde. Er selbst hat sich für uns hingegeben. Können wir das überhaupt begreifen? Er selbst hat sich für dich hingegeben. Für dich hat er seinen Sohn geopfert und hinrichten lassen, verspotten lassen. Für dich, nicht für sich. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir hat das Gott getan. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wenn Gott uns das Liebste gegeben hat, gibt es dann noch irgendetwas, was er uns irgendwie vorenthalten würde? Nein, das gibt es doch nicht. Was soll es denn noch geben? Gott wird uns nichts vorenthalten. Er wird uns die Fülle des Lebens geben mit seinem Sohn. Und nochmals, ich will es nochmals sagen, es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Es ist nicht Gottes Selbstzweck, was er da getan hat. Es ist die volle Zuwendung Gottes zu uns. Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Und Henry Blackaby schrieb über die Zeit, als seine Tochter mit 16 Jahren an Krebs erkrankt war, Folgendes. Denn es ist ja so, wenn so etwas geschieht, wenn Krankheit in ein Leben kommt, wenn Not in ein Leben kommt, wenn es dunkel wird, dann neigen wir doch dazu, zu sagen, Gott, hast du mich noch lieb? Denkst du überhaupt noch an mich? Wo bist du denn? Und nun sagt dieser Mann, schreibt über diese Zeit, manchmal trat ich vor meinen himmlischen Vater und sah hinter unserer Tochter das Kreuz Jesu Christi. Ich sagte, lass mich nie nur die Lebensumstände betrachten und deine Liebe zu mir in Frage stellen. Seit deinem Kreuzestod ist die Frage nach deiner Liebe zu mir geklärt. Da hat sich nichts verändert und es wird sich auch nichts verändern. Unsere Liebesbeziehung zum himmlischen Vater, sagt er dann, hat uns durch sehr schwere Zeiten getragen. Er hat immer in aller Not eins gewusst, die Liebe von Gott ist mir geschenkt, egal was kommt. Die wird nicht weniger und wird nicht mehr, ob meine Tochter überlebt oder ob sie stirbt. Die Liebe Gottes ist in Christus vollkommen vorhanden. Es gibt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist eine Lektion, die wir auch als Christen im Leben lernen müssen. Gott will wissen, was in uns drin ist. Er möchte wissen, ob das, was wir vertreten und behaupten und dafür kämpfen, ob wir dafür auch den Preis bezahlen und mit unserem Leben dahinterstehen, oder ob wir einfach gute Redner, gute Debattierer sind. Gott will uns auch zeigen mit diesem Abschnitt, dass wahre Anbetung viel kosten kann. Wer mit Gott unterwegs ist, nicht Zuschauer ist, sondern Mitarbeiter Gottes und dass Gott ihn in eine Schule hineinnimmt, ihn zur Reife führt. Aber dieser Weg zur Reife kennt auch Tiefen. Ein Vers, der mir mein Leben lang mich immer wieder begleitet, ist der, wer zu Ehren kommen will, muss Demut lernen. Dieser Vers kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn alles nicht so läuft, wie ich es mir denke, wie ich es mir wünsche, denke ich immer, wer zu Ehren kommen will, muss Demut lernen. Das macht mich ruhig. Gut, dann lerne ich das halt, dann nehme ich es, wie es kommt. Was Abraham nicht tun musste, tat Gott. In dem, was im Leben des Abrahams geschah, sehen wir, was Gott Wunderbares für uns getan hat. Denn er ist der, der dann wirklich seinen Sohn hinrichten ließ. Er ist der, der seinem Sohn das erklären musste und kein anderes Opfer da war. So möchte ich schließen mit dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 9 bis 10. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und wenn du diesen Sohn noch nicht kennst und ihm noch nicht begegnet bist, dann sage ich dir auch am Karfreitag, du kannst nichts Besseres tun in deinem Leben, als zu diesem Sohn zu kommen. Denn darin begegnet dir die unfassbare Liebe Gottes, die er zu dir hat. Das ist sein absoluter Beweis, dass er dich liebt, dass er es gut mit dir meint. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, danken, dass du deinen Sohn geopfert hast. Und dein Beweggrund ist so klar. Es war Liebe, die Liebe zu uns Menschen, die dich dazu bewegten. Es war die Liebe zu mir, es war die Liebe zu jedem hier drin, es ist die Liebe zu jedem Menschen, der in dieser Welt lebt. Hingabe an uns hast du gezeigt. Ist unfassbar von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber wir danken dir, dass wir das begreifen können, auch wenn wir in dein Wort sehen, wenn wir das Kreuz sehen. Wir wollen jetzt auch im nächsten Lied dir das singen, einfach, was da geschah am Kreuz. Als du, Herr Jesus, für uns starbst, wir danken dir. Und beten dich an und möchten dich bitten, dass du hilfst, dass auch unser ganzes Leben ein Zeugnis ist von deiner Größe und Barmherzigkeit. Und dass wir immer wieder bereit sind, deine Wege zu gehen. Und nicht im Sofa zu sitzen und zuzusehen, was die anderen richtig oder falsch machen. Sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen in deinen Auftrag, um deinen Namen zu verherrlichen. Amen.